Liebe Brüder und Schwestern, wir hören den zweiten Teil zum Thema Grundlagen bibeltreuer Gemeinden in der Endzeit, Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden erklärt. Beim ersten Teil war das Buch noch nicht erschienen, jetzt darf ich es in Händen halten und ich möchte auch da entlang gehen, wie wir das Bekenntnis erklären von bibeltreuen Gemeinden in Deutschland. Es gibt natürlich auch andere Bekenntnisse, aber es ist ein Versuch, der Gemeinde Jesu zu helfen, durch biblische Orientierung, und das ist umso notwendig, habe ich letztes Mal auch ausgeführt, je mehr die biblische Wahrheit heute verbessert wird, durch Bibelkritik, durch Ökumenisierung, durch Feminismus, durch Gender Mainstreaming und was auch immer. Und wir werden jetzt fortfahren. Wir haben ja schon betrachtet die Bibliologie, also die Frage Gottes Wort und auch die Gotteslehre, die Theologie im eigentlichen Sinne, und kommen jetzt zur Christologie und zur Pneumatologie, zu Deutsch die Lehre über den Herrn Jesus Christus selber und die Lehre über den Heiligen Geist und die Unterscheidung der Geister. Es ist zugleich auch eine biblische Dogmatik, aber zusammengefasst praktisch in einen Bekenntnisentwurf. Nun, wir haben geschrieben in der Überschrift der Herr Jesus Christus über dieses Kapitel. Da wird bereits dreierlei deutlich. Erstens, Jesus ist Herr. Nicht ich bin der Herr meines Lebens, sondern Jesus Christus ist mein Herr. Das zweite, der Name Jesus oder Jeschua selber bedeutet Retter, Erlöser. Jesus ist der einzige Retter für alle, die zu ihm kommen und seine Rettung annehmen. Das ist die Voraussetzung. Und drittens, Christus, griechisch Christos, hebräisch Mashiach, der gesalbte Heilskönig. Er ist derjenige, der sein Reich aufrichten wird, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. Zunächst erscheint er zum tausendjährigen Reich in Jerusalem als der Herrscher und dann sitzt er in Ewigkeit zur Rechten Gottes des Vaters im neuen Himmel und in der neuen Erde. Der Herr Jesus Christus. Und nun, so wie wir formuliert haben, einige biblische Lehren über Jesus Christus zusammengefasst. Wir haben so formuliert. Wir glauben an Jesus Christus als den ewigen Sohn Gottes, ewiger Gott und wahrer Mensch zugleich. Wir glauben an die Präexistenz Jesu Christi, also die Existenz vor seiner Menschwerdung, an seine jungfräuliche Empfängnis durch Maria und seine Zeugung durch den Heiligen Geist. Das sind auch immer Bibelstellen genannt, die werde ich nachher noch zitieren. Wir glauben an seine Wunder, Verheißungen und Prophezeiungen, die sich alle erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Jesus Christus, als er auf Erden wandelte, war der einzige Mensch, der ohne Sünde war und ein vollkommenes und heiliges Leben geführt hat. Er hat durch seinen freiwilligen, stellvertretenden Opfertod am Kreuz von Golgatha als schuldloses Lamm die Menschen mit Gott dem Vater versöhnt, sodass jeder Mensch gerettet werden kann, der in Glauben und Buße Jesus Christus als Heiland und Herrn annimmt. Die Lehre, es kommen die Abgrenzungen, die Lehre, dass Jesus Christus das Erlösungswerk nicht für alle Menschen vollbracht habe und somit nicht jeder Mensch die Möglichkeit habe, Erlösung zu erlangen, lehnen wir ab. Aber ebenso die Lehre, dass schließlich alle Menschen und womöglich sogar der Teufel und die anderen gefallenen Engel, also Dämonen, errettet würden. Wir glauben an Jesu leibhafte Auferstehung am ersten Tag der Woche und an seine leibhafte Himmelfahrt. Wir glauben, dass er jetzt zur Rechten Gottes des Vaters als unser hoher Priester sitzt und personhaft in Macht und Herrlichkeit von dort auf den Wolken des Himmels als Weltenrichter auf die Erde wiederkommen wird. Soweit dieser Versuch, die biblische Christologie zusammenzufassen mit schwachen menschlichen Worten. Aber doch ist in jedem Wort hier vieles zusammengefasst, um auch falsche Lehren abzugrenzen. Wer sich ein bisschen auskennt mit Kirchengeschichte und weiß, wie viele Abweichungen es schon gab, der hat hier manches schon herausgehört. Nun möchte ich das Satz für Satz erklären. Zunächst haben wir geschrieben, wir glauben an Jesus Christus als den ewigen Sohn Gottes, ewiger Gott und wahrer Mensch zugleich. Jesus wird ja auch bezeichnet als der Logos, das Wort Gottes, so in Johannes 1, Vers 1 folgende. Er wurde nicht, oder das Wort wurde nicht, sondern es war von Ewigkeit her. Das ist ganz wichtig, dass es nicht entstanden ist, wie alle Geschöpfe, sondern von Ewigkeit her war. Ohne Anfang und ohne Ende. Genauso ewig wie der Vater. Den Namen Jesus hat der Logos oder das Wort erhalten bei seinem Auftreten auf der Erde. Maria wurde dieser Name genannt vom Engel Gabriel. Du sollst das Heilige, das in dir geboren wird, Jesus nennen, also Retter, Heiland. Von Ewigkeit her war das Wort der ewige Sohn Gottes im Schoße des Vaters, wie es die Väter erklärt haben. Dieses Wort oder Jesus vor seiner irdischen Erscheinung war bereits im Alten Bund immer wieder aufgetreten. Zum Beispiel als der Felsen, der in der Wüste mitgegangen ist. So wird es im Neuen Testament auch erklärt in 1. Korinther 10, Vers 4. Der Heilige Geist als dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit begegnet uns ebenfalls schon im Alten Testament, etwa schon bei der Erschaffung der Welt, als er über den Wassern schwebte, 1. Mose 1, Vers 2. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und wenn es bei der Schöpfung heißt, lasset uns Menschen machen. Gott sagt nicht, ich will Menschen machen, sondern lasset uns Menschen machen. Dann kann das verschieden gedeutet werden als Majestätsplural, aber von vielen Auslegern auch als Trinitätsplural. Dass der Vater, der Sohn und der Geist praktisch als ein göttliches Wesen sagen, lasset uns Menschen machen. Jesus kommt also nicht erst im Neuen Bund vor, sondern als das Wort in vielfältiger Vorschattung und Prophetie bereits im Alten Bund. Auch als die Chokma, die Weisheit in Sprüche 8, als der Baumeister Gottes, als der Felsen, auch bei der Stiftshütte und so weiter. Immer wieder taucht auch schon der Sohn im Alten Bund auf, im Zusammenwirken mit dem Vater und dem Geist. Aber dann, als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn auf die Erde. Dann vollbrachte er, Jesus, der Retter auf Erden, das Erlösungswerk für dich und für mich. Jesus ist also ewiger Gott und wahrer Mensch zugleich. Wirklich ganz Mensch wie wir, mit einem Unterschied, ohne Sünde. Darauf komme ich noch zurück. Durch den Leib der Maria wurde Gottes Sohn Mensch. Er hatte keinen irdischen Vater. Josef war sein Pflegevater, sein juristischer Vater. Aber der eigentliche Vater ist der Vater im Himmel. Und deshalb sind seine Brüder und Schwestern streng genommen Halbbrüder und Halbschwestern, etwa Jakobus und Judas und einige, die auch namentlich genannt werden. Durch den Heiligen Geist wurde er im Leib der Maria gezeugt. Dass das heute so viele modernistische Theologen und Sekten bestreiten, ist eine typische Form von Unglauben. Denn wenn jemand nicht an die Jungfrauengeburt glaubt, dann kann er auch nicht glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dann glaubt er überhaupt nicht an den Schöpfer. Denn ich kann nicht sagen, ich glaube vielleicht, Gott hat die Welt geschaffen, aber nicht, dass er im Leib einer Jungfrau ohne Zutun eines Mannes seinen Sohn zeugen kann. Das eine ist genauso ein Schöpfungsvorgang wie das andere. Und da können wir keine Gegensätze machen. Entweder wir glauben an Gottes Schöpfermacht oder wir glauben überhaupt nicht an den lebendigen Gott. Nun haben wir weiter formuliert, wir glauben an die Präexistenz Christi, die Existenz vor seiner Menschwerdung, als die Zeit erfüllt war, und da ist Jesus der Einzige. Keiner von uns hat existiert vor seiner Zeugung. Aber der Plan für unser Leben war schon in den Gedanken Gottes vorhanden, Psalm 139. Aber wir wurden erschaffen, wir sind Geschöpfe, wir sind nicht zu vergleichen mit dem einzig gezeugten Sohn Gottes, sondern wir sind geschaffene Wesen. Und wir glauben also an die Präexistenz Christi, an seine jungfräuliche Empfängnis durch Maria und seine Zeugung durch den Heiligen Geist. Hierzu habe ich die Bibelstellen genannt, natürlich von den Anfängen der Evangelien, Matthäus 1, Vers 18, Johannes 1, 1 folgende und auch Johannes 8, 58, wo der Herr Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Wenn er irgendwann entstanden wäre, hätte er sagen müssen, bevor Abraham ward, wurde ich auch schon praktisch geschaffen. Aber nein, er sagt, bin ich. Und das ist der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Anfang und Ende. Über die Jungfrauengeburt lesen wir in Matthäus 1,18: Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Das war praktisch schon der Anfang der Ehe damals in Israel. Noch ehe sie zusammengekommen waren, leiblich, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Das ist dieses Geheimnis der Jungfrauengeburt, aber nicht unerklärlich, wenn wir an Gott als den Schöpfer allen Lebens glauben. Und die Jungfrauengeburt allerdings ist nicht zu vergleichen mit unserer Erschaffung, sondern ist ein einmaliger Zeugungsakt des ewigen Wortes im Leib der Maria. Übrigens sagt die Bibel nichts darüber aus, dass Maria selber von der Erbsünde bewahrt wurde. Nur, dass Jesus ohne Sünde war. Auch Maria braucht Erlösung. Das möchte ich allen Katholiken zurufen, die vielleicht auch unter uns sind. Es steht nirgends in der Bibel von einer unbefleckten Empfängnis Marias, nur von der unbefleckten Empfängnis Jesu. Ist ein wichtiger Unterschied und darf nicht verwechselt werden. Wenn jemand behauptet, auch Maria sei unbefleckt, ohne Erbsünde gewesen, dann müssen wir das logischerweise zurück bis Adam und Eva dann verfolgen. Aber es war dann mit der Mutter Marias oder dem Vater. Ja, wenn man das logisch zu Ende denkt, muss man sagen, ja, warum dann nur Maria? Dann gab es überhaupt keinen Sündenfall. Das wäre die Logik, aber das ist nicht so, sondern nur der ewige Sohn Gottes war und ist ohne Sünde. Getrennt war er vom Vater nur in dem Moment, als er die Sünde der Welt auf sich nahm. Und da rief er dann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat aber damit zu tun, dass er in diesem Moment unsere Sünde getragen hat. Und jeder, der dieses im Glauben annimmt, hat die Erlösung durch das Blut, das Jesus am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Wer es nicht annimmt, bleibt in der ewigen Verlorenheit. Es ist die ganz einfache biblische Lehre, lässt sich durchweg so aus der Heiligen Schrift entnehmen. Und da können und dürfen wir nichts umdeuten, relativieren oder reduzieren. Nun haben wir weitergeschrieben, wir glauben an seine Wunder, Verheißungen und Prophezeiungen, die sich alle erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Ich habe gestern schon genannt, die über 6000 Verse erwähnt, in denen sich biblische Prophetie findet und dass sie schon über die Hälfte erfüllt hat. Da könnte man jetzt hunderte Beispiele nennen. Es gibt ein Buch von Dr. Roger Libby, wo er, ich weiß nicht genau wie viel, etwa 160 erfüllte Prophezeiungen ausführlich dargestellt hat. Und da könnte man noch viele weitere nennen. Das gibt es in keinem Buch der Weltgeschichte, außer in der Bibel, Alten und Neuen Testamentes. Und das zeigt, dass allein die Bibel Gott als Urheber hat und darüber hinaus, dass Gott wirklich existiert. Allein die Heilige Schrift ist das irrtumslose Wort Gottes. Unsere menschlichen Bücher können damit nicht verglichen werden. Die Bibel bleibt immer der normierende Maßstab. Wir glauben an seine Wunder, Verheißungen und Prophezeiungen, die sie erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Es sind noch viele Erfüllungen ausstehend und die werden sich genauso ereignen wie das, was schon geschehen ist. Darauf dürfen wir felsenfest vertrauen. Denn es gibt keine falsche Prophetie. Und alles hat sich schon so erfüllt und das andere wird sich erfüllen. Nur ein Beispiel, Lukas 21, Vers 24, da sagt der Herr Jesus voraus, kurz vor seiner Kreuzigung über Jerusalem und die Juden, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und das ist ja 70 nach Christus geschehen, bei der Eroberung Jerusalems, etwa 40 Jahre später. Und dann geht es aber weiter. Und Jerusalem wird zertreten werden, sagt der Herr, von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und das ist nach meiner Meinung und auch Erkenntnis anderer Ausleger 1967 eingetroffen. Also über 1900 Jahre später. Prophetie in die Nähe und in die Ferne, die Jesus hier gegeben hat. Nur ein Beispiel unter vielen. Da wurde Jerusalem wieder erobert und man sieht auch, dass die Zeiten der Heiden insofern erfüllt sind, dass immer mehr hier der Glaubensabfall eingetreten ist. Die Gottlosigkeit, die Unmoral, die Gewaltbereitschaft, die Ellbogengesellschaft, der Materialismus. Ich möchte jetzt hier kein Klagelied singen, aber ich sage einfach, für mich ist der Trost, wir sehen, Gott hat es vorausgesagt, Christus hat es vorausgesagt und es erfüllt sich vor unseren Augen. Ich kann die ganzen Entwicklungen nur verkraften, liebe Geschwister, weil ich erkenne, dass wir in der Endzeit leben und dass Gottes Wort das genauso vorausgesagt hat, aber er hat auch gesagt, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich gebe es jetzt frei wieder, ja, aber das ist das Trostwort, was wir haben dürfen. Wir sehen, die Zeit ist nahe. Wie nahe, weiß keiner. Wir können keine Zeitpunkte berechnen. Das hat der Herr selber uns verwehrt. Aber wir sollen alle Zeit bereit sein, wenn er uns ruft. Sei es durch den natürlichen Tod oder auch durch die Entrückung. Nun haben wir weiter so geschrieben. Jesus Christus, als er auf Erden wandelte, ist der einzige Mensch, der ohne Sünde war und ein vollkommenes und heiliges Leben geführt hat. Wie sehr wünschen wir uns, dass wir das auch könnten. Ist jemand hier, der das kann, das wirklich führt? Ich suche immer solche Vorbilder, aber die gibt es nicht. Es war allein der Herr Jesus. Ich habe, liebe Geschwister, im Leben dreimal Männer, zwei davon waren Brüder, einer war, bevor ich gläubig war, als Vorbilder gehabt. Ich bin jedes Mal wieder enttäuscht worden. Ich habe viel gelernt, aber plötzlich habe ich gemerkt, oh, da ist aber ein Knackpunkt, ja, der Knacks, da stimmt was nicht. Und einer davon ist ein bekannter Evangelikaler. Das war einer meiner Lehrer in Tübingen und ich habe wirklich viel gelernt über Geisterunterscheidung, aber plötzlich habe ich feststellen müssen, er ist ja auch völlig in der Ökumene drin, völlig blind, was Rom angeht und diese Entwicklungen. Ja. Und den Mann, den habe ich über alles respektiert und gelernt und als junger Student und irgendwann habe ich später merken müssen, auch da ist nicht alles vollkommen. Und ist bei mir alles vollkommen? Nein. Gott hat mich schwer gedemütigt in meinem Leben, dass ich erkannt habe, du kannst auch nicht behaupten, du seist besser als andere. Ja. Wir sind alle auf die Gnade des sündlosen und fehlerlosen Lammes angewiesen. Das heißt einmal in der Heiligen Schrift, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Insbesondere über mein eigenes Wesen habe ich vielleicht gedacht, ja, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Aber die biblische Selbsterkenntnis oder Diagnose, die uns das Wort Gottes vor Augen hält, der Spiegel im Wort Gottes, das ist der beste Seelenkenner und Seelendoktor, damit wir von unserem Hochmut, von unserem hohen Ross heruntergestoßen werden. Aber Jesus, der ist der einzige Mensch, er war ja auch ganz Mensch, als er auf Erden war, der ohne Sünde war und ein vollkommenes und heiliges Leben geführt hat. Dazu 1. Petrus 2, Vers 21 und 22, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan und es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und auch Hebräer 4, 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleiden haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde geblieben. Ja, ich denke, wir kennen alle diese wichtige Stelle über die Eigenschaft unseres Herrn Jesus, über sein Wesen auch. Und deshalb konnte er allein die Erlösung bringen. Das ist der nächste Satz im Bekenntnisentwurf. Er hat durch seinen freiwilligen, stellvertretenden Opfertod am Kreuz von Golgatha als schuldloses Lamm, Lamm eben als dieses reine Tier, als das ist als Symbol genommen, immer wieder in der Bibel, als schuldloses Lamm die Menschen mit Gott, dem Vater, versöhnt. 2. Korinther 5, 19 und andere Stelle. So bitten wir an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Diese Versöhnung erlangt nur der, der sie annimmt. Das betont der nächste Halbsatz, wenn es heißt, sodass jeder Mensch gerettet werden kann, der in Glauben und Buße Jesus Christus als Heiland und Herrn annimmt. Wenn jemand Jesus nicht als Heiland und Herrn annimmt, der kann nicht gerettet werden. Und zwar geht es darum, wer ihn bewusst verwirft, auf jeden Fall nicht. Es wird natürlich immer wieder gebracht, diese ganz schwierige Frage, wie ist es denn mit den Eingeborenen im Busch, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, werden die jetzt einfach verurteilt? Ich kann auch keine letzte endliche Antwort drauf geben. Ich kann nur sagen, in Römer 1 und 2 steht, auch, dass Gott auch schon in gewisser Weise aus der Schöpfung wahrgenommen werden kann und dass auch den Menschen das Gesetz, den Heiden, ins Gewissen geschrieben ist. Gott wird niemand ungerecht verurteilen. Daraus dürfen wir ausgehen. Davon dürfen wir ausgehen. Ja, wir dürfen es Gott überlassen. Aber wir, die wir wissen von Jesus, die wir die Bibel haben, da wo schon Missionare waren, da ist der Mensch in die Verantwortung gestellt. Entweder du nimmst das allein rettende Opfer Jesu Christi an oder du lehnst es ab. Wer verstanden hat, worum es geht und dann Jesus bewusst ablehnt, für den gibt es dann keine Erlösung mehr, außer wenn er wirklich noch einmal umkehrt. wie oft jemand die Möglichkeit hat, das steht auch beim Herrn. Im Hebräerbrief gibt es deutliche Warnungen, dass man das Opfer Jesu nicht gering achten oder sogar mit Füßen treten soll. Dann kann es irgendwann zu spät sein. Aber auch das weiß allein der Herr. Wir sollen einfach das Evangelium verkündigen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen nicht spekulieren, ja, kann dieser Mensch jetzt nochmal gerettet werden oder nicht. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Aber es gibt auch deutliche Warnungen, dass man das Opfer Jesu, den Herrn selber, sein Kreuz, nicht mit Füßen treten darf. Jesus bzw. Petrus sagte in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier geht es um Buße. Gibt es Erlösung ohne Buße? Wir haben ja schon gehört bei einzelnen Vorträgen hier, dass heute so ein Evangelium Light verkündigt wird, so ein Soft-Evangelium. Hebe die Hand, sag Ja zu Jesus und du bist erlöst. Aber ich sage es ein bisschen platt, ja. So kurz wird es auch jetzt keiner sagen, aber es geht so in die Richtung. Aber ohne Buße, ohne Zerbruch des alten Wesens, ohne wirkliche Herzensumkehr, ohne die Liebe zum Herrn, ohne Gehorsam und Nachfolge, wird es sehr oberflächlich sein und wohl auch nicht zur wirklichen, richtigen Erlösung führen, höchstens zu einer oberflächlichen, gefühlsmäßigen Religion. Aber unser altes Wesen muss unter das Kreuz gebracht werden. Nur dann werden wir auch die wirkliche Erlösung erlangen. Nur wer erkennt, wie abgrundtief schwarz und schmutzig die Sünden sind unseres Lebens, nur der wird auch wirklich die Größe des Erlösungsopfers Jesu Christi zu würdigen wissen. Das ist ganz entscheidend. Zum rettenden Glauben gehört unaufgebbar die Buße, die Umkehr weg vom bösen Weg des alten Lebens und die Hinkehr zu Jesus Christus. Im Griechischen steht Metanoia, Änderung der Gesinnung, Änderung des Herzenszustandes. Nicht mehr in die Richtung zur Hölle gehen, sondern in Richtung zum Himmelreich. Ich lege mein Ich auf den Altar Jesu, bildlich gesprochen, und bitte, Herr, hier ist mein altes Wesen, nimm du es hin und regiere in mir. Ja, der alte Adam muss sterben und Christus in mir leben. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein schmerzhafter Prozess und es ist auch nicht völlig erreicht an einem Tag. Es ist ein lebenslängliches, sage ich mal, Ringen, Fleisch gegen Geist. Es gibt ja Richtungen, die sagen, ich habe kein Problem mehr mit dem Fleisch, ich lebe schon ganz im Geist. Man nennt es die perfektionistischen Richtungen oder die vollkommenen, gibt so solche Richtungen. Aber ich, wenn man ehrlich ist, muss man vielleicht sagen, ja, dann mache ich irgendwas falsch. Ja. Ich werde immer noch angefochten. Und es ist immer wieder eine bewusste Absage an die Sünde. Und es geht nur, wenn wir das befolgen, was das Wort Gottes sagt. Flieht vor dem Teufel, dann flieht er von euch und naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Jakobusbrief, ja. Nun noch Abgrenzung gegen zwei Lehren, die sehr verbreitet sind, auch im frommen oder evangelikalen Bereich. Eine davon auch besonders hier in Süddeutschland und auch besonders hier im Schwarzwald und besonders hier in Bad Teinach und Umgebung. Das ist die zweite, auf die ich dann eingehe. Gerade hier ist ja die kabbalistische Lehrtafel, nicht? Ein Pilgerort der Allversöhnungsbewegung zum Beispiel und überhaupt der Theosophen. In der Kirche, ja, da werden sogar ganz fromme Erklärungen gegeben, obwohl ich das nicht für christlich halte, diese Lehrtafel. Die wird dann nur christlich gedeutet. Aber es wird ein anderes Thema. Aber ich möchte, wir haben an Bekenntnis bewusst uns gegen zwei Irrlehren abgegrenzt. Ich habe ja mit dem Bekenntnis, ich habe es zwar selber so formuliert, aber angeknüpft an frühere Bekenntnisse und einige Brüder haben mitgeholfen. Ja, es ist also nicht allein jetzt mein Werk, sondern es ist durch manche Korrektur gegangen. Und immer wieder hat ein Bruder noch was ergänzt. Und so haben wir also geschrieben, die Lehre, dass Christus das Erlösungswerk nicht für alle Menschen vollbracht und somit nicht jeder Mensch die Möglichkeit habe, Erlösung zu erlangen, lehnen wir ab. In welcher einflussreichen theologischen Richtung findet sich denn diese Lehre? Calvinismus. Ja, im Calvinismus. In Ansätzen auch schon bei Calvin und noch radikaler bei manchen seiner Nachfolger. Da gibt es diesen Fünf-Punkte-Calvinismus. Und einer dieser Punkte ist die Lehre vom Limited Atonement, das heißt von der begrenzten Versöhnung oder begrenzten Sühnewirkung des Opfers Jesu. Stimmt es, dass das Opfer Jesu begrenzt ist, nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen? Und dass dann diese doppelte Prädestination, nennt man es, stimmt, also die einen sind zum Himmelreich, zur Erlösung vorherbestimmt von Ewigkeit her und die anderen, die sind von Ewigkeit her zur Hölle, zur Verdammnis vorherbestimmt. Die haben gar keine Chance, überhaupt gerettet zu werden. Ich persönlich denke, dass das über die Bibel weit hinausgeht, wenn man so weit geht. Natürlich spricht die Bibel von Erwählung, aber das bleibt ein Geheimnis Gottes. Ich sage immer, man muss sich vorstellen, wie eine Tür vorne steht, komm zu Jesus und wenn du dann durch die Tür gegangen bist und dich rumdrehst, siehst du, da steht dann erwählt vor Grundlegung der Welt. Und wer mehr dazu sagt, ja, das ist sehr gefährlich, wer da wagt, wesentlich mehr noch da hineinzudeuten. Wir müssen da einfach das in Gottes Hand lassen. Gott ist allwissend, auch allmächtig. Aber grundsätzlich gilt, und die Bibelstelle haben wir ja auch genannt, was in 1. Timotheus 2, Verse 3 und 4 steht. Da heißt es, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn jetzt diese Lehre, kalvinistische Lehre vom Limited Atonement, von der begrenzten Sühnewirkung stimmen würde, was müsste dann hier stehen? Dann müsste es heißen, welcher will, dass ein Teil der Menschen gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber hier steht, Gott will, dass alle, im Grunde will er alle retten. Aber er weiß auch vorher, durch seine Allwissenheit, dass nicht alle die Erlösung annehmen. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Gottes Allwissenheit, er weiß es, weil er Gott ist. Aber sein Wille ist trotzdem der universale Retterwille. Und das ist auch der berechtigte Aspekt bei der Allversöhnung. Aber da ist das andere Problem, dass sie eben sagen, ja, auch die, die es jetzt ablehnen, die werden irgendwann dann später noch gerettet. In der äonischen Läuterungszeit, nach dem Tod dann. Aber auch das ist nicht biblisch, weder das eine noch das andere. Nun, Calvinisten sagen, die deuten dann 1. Timotheus 2, Vers 4 so, dass da gemeint sei, er will, dass alle Arten von Menschen gerettet werden. Also Schwarze und Weiße, Junge und Alte, aber eben nicht alle. Aber das ist auch eine Umdeutung. Es steht hier alle im Text und nicht alle Arten oder alle Sorten oder alle Rassen oder irgend so. Ne? Wir müssen das Wort und dürfen und sollen es so annehmen, wie es geschrieben steht.
Ja. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt.
Ja, da ist eine Ergänzung. Ja. Die Sühne nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. Vielen Dank. Es gibt noch viele weitere Stellen. Ich habe jetzt nur mal eine hier genannt. Aber nun, was auch sehr verbreitet ist, noch immer mehr zunimmt, auch im liberalen Bereich, bei vielen Beerdigungen wird dir gesagt, ja, unser Bruder, obwohl nur nie in irgendeiner Gemeinde war und wir kennen das, ja, wie die Leute dann in den Himmel gelobt werden. Das hat mal jemand gesagt, es wird nirgends mehr gelogen als bei Beerdigungen. Ja. Ein bisschen verstehe ich ja, Pietät ist ja recht und schön, aber auch da dürfen wir nicht lügen. Ich habe auch schon ungläubige Menschen beerdigen müssen, wo mir die Verwandten gesagt haben, der hat nie was von Gott wissen wollen. Was macht man dann? Ja, dann predigt man das Evangelium. Man liest den Lebenslauf vor, aber man sagt nichts über das ewige Schicksal dieses Menschen. Jetzt, man will auch niemanden jetzt beleidigen. Wir können ihn weder in den Himmel loben, noch in die Hölle stoßen. Das ist Gottes Entscheidung. Aber wir können nicht so tun, als kommen alle in den Himmel so einfach jetzt. Und das ist auch eine gefährliche Irrlehre, möchte ich es nennen, auch wenn jetzt viele vielleicht hier anders denken würden in der süddeutschen Umgebung. Ich kenne auch viele Gläubige, das vertreten, die natürlich auch Kinder Gottes sind. Das spreche ich ja niemand ab, der Calvinist ist oder diese Lehren vertritt. Aber ich denke doch, dass die Bibel das so nicht lehrt. Ja. Und zwar haben wir deshalb so formuliert, dass wir ebenso ablehnen die Lehre, dass schließlich alle Menschen und womöglich sogar die gefallenen Engel bis hin zum Teufel errettet würden. Das ist nämlich die logische letzte Konsequenz der Allversöhnung. Wenn ich sage Allversöhnung, und es vertreten auch manche, die ich kenne, dann werden auch noch die Dämonen nach langen Millionen Jahren der Läuterungsfeuer auch noch gerettet. Dann werfen sie sich dem Bräutigam an die Brust. Jesus, jetzt haben sie es erkannt, nachdem sie ja vorher so böse waren, sind sie dann praktisch auch gut geworden. Nun, wenn es in der Bibel so stünde, würde ich es auch lehren, aber ich kann das nirgends finden. Es wird argumentiert, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dann wird behauptet, weil Gott Liebe ist, rettet er auch alle. Aber das ist nicht so. Einige Bibelstellen. In Matthäus 3, Vers 12 steht, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So ein Feuer, das nicht auslöscht. Auch keine Annihilation oder Vernichtungstheorie wie bei Adventisten oder Zeugen Jehovas. Die finden wir auch nicht in der Bibel, diese Lehre. Oder Matthäus 25, Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, und sie werden in die ewige Strafe eingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und vor allem sind für mich auch Stellen deutlich, wo nochmal extra betont wird, dass das diese Qual nicht endet. Nicht wir wünschen das jemandem, aber wenn es Gott so sagt, haben wir nicht das Recht, das umzudeuten. Versteht mich richtig. Ja? Ich wünsche niemand ewige Qualen. Wer wäre ich denn, sowas zu wünschen? Im Gegenteil. Aber ich kann nicht lehren, dass es das nicht gibt, wenn es Gottes Wort so lehrt, wenn Jesus das so sagt in den Evangelien. Und so sagt der Herr Jesus etwa in Markus 9, Vers 43 bis 45. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, in das ewige Leben, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, auch hier wieder, ja, das Feuer, das nicht ausgeht, und dann wird nochmal verschärft, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Warum wird das nochmal betont? Damit ja kein Missverständnis entsteht. Ja, damit niemand sagen kann, aber das Feuer wird ausgelöscht irgendwann nach Äonen und der Wurm stirbt. Nein, es steht hier, nicht stirbt und nicht verlöscht. Das ist biblische Realität, sogar aus dem Munde des Heilandes Jesus. Ja. Und andere Stellen. Auch in Vers 45 wird es dann nochmal betont, wo ihr Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlischt. Vers 46, Markus 9, 46. Sogar doppelt betont und so weiter. Nun hat mal jemand zu mir gesagt, ein alter Bekannter von mir, ist auch Pfarrer, jetzt im Ruhestand, ich weiß, er ist schon lange Alphasöhner seit seiner Studienzeit. Und ich habe gesagt, ja, glaubst du wirklich, dass auch Hitler irgendwann im Himmel ist? Dass auch Stalin irgendwann im Himmel ist? Pol Pot, die ganzen Massenmörder, die ja gar keine Christen waren. Die haben ja Jesus überhaupt nicht angenommen. Und sogar der Teufel hat er gesagt, ja, das glaube ich. Aber wenn die ganz unten sind im Himmel, dann bin ich schon ganz oben. Jetzt merkt ihr, was da dahinter steht für eine Vorstellung. Die Evolutionslehre, eine spiralförmige Höherentwicklung in den jenseitigen Welten und dann wird es nach Offenbarung 22 noch weitergehen mit neuen Äonen. Bücher von Knoch und anderen beim Konkordanten Verlag verbreiten diese Behauptungen. Aber das steht so nirgends in der Heiligen Schrift. Aber ich weiß, Alphasöhner behaupten, auf jeder Seite würden sie das finden. Sie lesen die Bibel natürlich dann entsprechend. Aber wir dürfen nichts hineinlegen, was nicht ausdrücklich darstellt. Wir müssen von den klaren Stellen ausgehen, wenn wir solche weitgehenden Lehren aufstellen würden. Man kann nicht von unklaren Stellen, gerade im Epheserbrief gibt es so ein paar Aussagen mit all und so, aber da können wir nicht eine solche weitgehende Lehre aufstellen. Das würde den klaren Stellen, die ich gerade zitiert habe, widersprechen, wo ja der Herr Jesus auch vom unauslöschlichen Feuer spricht, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer eben nicht erlischt. Da ist nichts daran zu deuten. Und ich habe da auch schon mit Alphasöhnern darüber diskutiert und dann sagen sie auch, ja, das ist so eine Stelle, die schwierig ist für uns. Dann kommt plötzlich die Schriftteilung, da heißt es, das hat Jesus gesagt, aber für uns gelten nur noch die Paulusbriefe. Ja. Dann geht es los und das dreht sich dann immer im Kreis der Argumentation. Da sage ich, ja, gilt denn das für uns nicht mehr, was der Herr Jesus gesagt hat, der Erlöser? Können wir so mit der Heiligen Schrift umgehen? Also ich kann das nicht. Nun, ich wollte ja zum Thema Heiliger Geist kommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mitgebracht. Jetzt noch etwas Erfreulicheres. Wir haben zum Schluss dieses Themas die Christologie formuliert. Wir glauben an Jesu leibhafte Auferstehung am ersten Tag der Woche und an seine leibhafte Himmelfahrt. Warum haben wir betont leibhaft? Weil moderne Theologen und Sekten, die reden auch von Auferstehung. Bultmann sogar, der große Zertrümmerer, konnte von der Auferstehung reden, aber in das Kerygma hinein. Was ist Kerygma? Die Botschaft. Das heißt, immer wenn von Jesus gepredigt wird, dann wird praktisch symbolisch, ist er symbolisch auferstanden in der Versammlung. Genauso wie wenn ich von Goethe jetzt etwas lese, ein Zitat, dann ist Goethe auch unter uns auferstanden. So müsst ihr euch das vorstellen. Und das klingt so fromm, dass das einfache Kirchenvolk es nicht durchschaut. Und so predigen heute viele Theologen von Kanzeln. Der Name Theolog, den kann man auch so aussprechen, Theolog. Und wenn solche Lehren kommen, dann log oder dann lügt der Theo. Ich bin selber Theologe, ja, ich darf das sagen. Wenn ich jetzt kein Theologe wäre, würde ich es vielleicht nicht sagen. Und es ist nur Gottes Gnade, dass der Herr mich bewahrt hat vor dem ganzen Gift der Bibelkritik. Wie viele sind da gekippt während des Studiums, was ich damit anschauen musste? Es macht mich heute noch traurig. Wie wunderbar, wenn wir den lebendigen, kindlichen Glauben behalten durften, so wie es die Bibel lehrt. Und aber auch rational, wenn man die Bibelkritik genau beobachtet, es sind so viele Widersprüche, die widersprechen sich. Der eine behauptet, das sei unecht, andere das, und dann ist das wieder echtes Jesus. Und hin und her, da nehme ich doch gleich alles als echt an. Ja, brauche ich gar nicht anfangen mit den ganzen Spielchen. Nun, liebe Geschwister, wir glauben an die leibhafte Auferstehung, Himmelfahrt und auch Wiederkunft des Herrn. Wenn wir zum Beispiel lesen, jetzt nur in Lukas 24, die Erscheinungen des Auferstandenen, dann wird immer wieder ganz klar, es ist kein Geist, kein Gespenst, sondern es ist natürlich ein Geheimnis. Ja? Der Auferstehungsleib ist so, dass man ihn anfassen konnte, dass er sogar essen konnte, dass er aber auch durch die Tür gehen konnte. Wir können das uns nicht vorstellen, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Ja? Er kann einen Leib so schaffen, dass er auch anfassbar ist, aber zugleich auch anders als unser Leib und auch da und dort erscheinen konnte. Trauen wir das Gott nicht zu, der alles geschaffen hat, die ganzen unzählbaren Planeten. Und so steht hier in Lukas 24, während sie aber davon redeten, trat Jesus, der auferstandene Jesus, in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen. Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Eine der eindrücklichsten Stellen. Und Thomas war nicht dabei. Eine Woche später, am nächsten ersten Tag der Woche, da ist Jesus dann wieder erschienen und hat den Thomas aufgefordert, fasse an die Wunden, ja, und sieh, dass ich es bin. Und dann hat er nur noch gesagt, mein Herr und mein Gott. Und das heißt, wir dürfen auch zu Jesus beten, zum Vater und zum Sohn. Darauf komme ich gleich zurück. Ja, und auch die Wiederkunft, die Himmelfahrt ist leiblich gewesen. Apostelgeschichte 1, Vers 9, er wurde vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen, und genauso wird er auch wiederkommen. So steht am Anfang der Apostelgeschichte, wie er zum Himmel gefahren ist. Darauf kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Ich habe am Schluss dieses Bekenntnisses ausführlich über die Eschatologie, also die Endzeitfragen, formuliert. Aber das können wir jetzt in diesem Rahmen nicht alles betrachten. Jetzt ist mir noch wichtig, dass wir zum zweiten wichtigen Teil kommen, zum Thema der Heilige Geist. Das brennt ja vielen auf den Nägeln. Gerade auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung gibt es da manche Lehren, die, so möchte ich sagen, nicht alle biblisch sind. Aber auch in anderen Richtungen. Wir haben es so formuliert. Wir glauben, dass zur Erlösung des in Sünde verlorenen Menschen die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist notwendig ist. Der Heilige Geist überführt den Menschen von Sünde, bewirkt in ihm Glauben und Umkehr, leitet ihn in alle Wahrheit und befähigt ihn zu einem Leben der Heiligung und Nachfolge Jesu Christi. Er, also der Heilige Geist, verherrlicht nicht sich selber, niemals verherrlicht nicht sich selber, sondern den Herrn Jesus Christus. Er wird nicht selber angebetet, sondern hilft unserer Schwachheit auf und vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Er wirkt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung als gute geistliche Frucht in allen wahrhaftig Gläubigen. Geistesgaben dagegen, also die Charismata oder Pneumatika, schenkt er individuell unterschiedlich zum gemeinsamen Nutzen und zur Auferbauung der Gemeinde. Jeder wahrhafte Christ ist vom Zeitpunkt seiner Wiedergeburt an mit dem Heiligen Geist versiegelt. Die oft durch Handauflegung vermittelte sogenannte Geistestaufe als zweite Erfahrung lehnen wir ab. Ja, das möchte ich auch kurz erklären mit Gottes Hilfe. Erster Satz: Wir glauben, dass zur Erlösung des in Sünde verlorenen Menschen die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist notwendig ist. Ich hoffe, alle hier wissen, was geistliche Wiedergeburt bedeutet. Nicht Reinkarnation wie im Hinduismus, Buddhismus oder ähnlichen fernöstlichen Religionen. Da ist ja eine Wiedergeburt im Fleisch, sondern hier geht es um die geistliche Wiedergeburt. Dass das eintritt, was der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 5 sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wasser, das ist das reinigende Bad, wenn wir das Wort Gottes hören, wo unser Herz gereinigt wird. Hesekiel 36, Verse 24 folgende. Also nicht jetzt die Säuglingstaufe oder ähnliches ist hier gemeint, sondern das reinigende Wasserbad des Wortes Gottes, das unsere Herzen reinigt. Und der Geist Gottes, der einzieht, wenn wir umgekehrt sind, wenn wir Buße getan haben, nach Erweckung und Bekehrung erfolgt dann die Wiedergeburt. Manchmal in Einklang, also zusammen mit der Bekehrung. Es kann aber bei manchen nach der Bekehrung, da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber, sein, dass jemand erstmal umgekehrt ist, aber noch nicht die geistliche Wiedergeburt erlebt hat, dass der Heilige Geist in das Herz zieht. Das geschieht erst, wenn wir wirklich ganz unser Ich dem Herrn ausliefern und sagen: Herr, nicht mehr ich lebe, sondern du in mir, wirke in mir durch deinen Heiligen Geist, lenke mich in allen Dingen. Dass man wirklich völlige Buße getan hat, alles auf den Altar Gottes gelegt, sein Leben ganz ihm ausgeliefert. Und dann wird der Heilige Geist uns leiten. Von oben geboren, von neuem geboren, durch Wasser und Geist geboren. Der Heilige Geist sieht unser Herz und er möchte uns reinwaschen und erneuern. Nun, die geistliche Wiedergeburt, das ist das grundsätzliche Werk des Heiligen Geistes. Und das ist zur Erlösung des in Sünde verlorenen Menschen absolut notwendig. Ohne Wiedergeburt keine Erlösung. Wir können nicht und dürfen nicht auf halbem Weg stehen bleiben und sagen: Ja, ich glaube ja, aber so allgemein und bin noch nicht wiedergeboren. Ich habe mal zu jemandem gesagt: Bist du wiedergeboren? Er hat gesagt: Frag mich nur das nicht. Da hat er ganz allergisch reagiert. Wenn jemand so reagiert, ist er nicht wiedergeboren. Dann dürfen wir einfach beten für solche Menschen und ihnen in Liebe erklären, was das bedeutet. Dann die Wirkungen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist überführt den Menschen von Sünde, bewirkt in ihm Glauben und Umkehr, zunächst das. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann wird er unser Gewissen schärfen, auch durch das Wort Gottes, das wir hoffentlich jeden Tag lesen. Und dann werden wir die Sünde, das Getrenntsein von Gott erkennen. Die Wurzelsünde ist ja das Getrenntsein von Gott, die Absonderung, die Zielverfehlung, der Eigenwille, der Hochmut. Und daraus folgen dann die einzelnen weiteren Sünden: Neid, Hass, Unzucht, Hader, Streit, Lieblosigkeit, Fressen, Saufen und wie Luther das übersetzt hat in Galater 5, ja, die ganzen Werke des Fleisches. Der Heilige Geist überführt von Sünde und bewirkt Glauben und Umkehr. Wir dürfen beten für Verlorene, dass der Heilige Geist, dass Gott durch den Heiligen Geist sie zieht, so muss ich sagen. Wir beten zum Vater oder zum Sohn, nicht zum Heiligen Geist. Gibt es kein einziges Gebet zum Heiligen Geist in der Bibel oder kann mir jemand eins zeigen? Nur zum Vater im Namen Jesu und zum Sohn gibt es Gebete in der Bibel. Zum Beispiel Stephanus betet: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ja. Und beten sollten wir immer, entweder zum Vater im Namen Jesu oder zum Sohn im Namen Jesu, deshalb, weil wir sind gar nicht gewürdigt, vor Gottes Thron zu treten, wenn wir nicht die Reinigung durch Jesus empfangen haben. Wir können nur zum Vater kommen im Namen Jesu, indem er dazwischen tritt und uns zubereitet, dem heiligen Gott zu begegnen. Deshalb ist es so wichtig, im Namen Jesu. Er tritt dazwischen. Er bereitet uns vor für das Gebet und seine Erhörung. Deshalb im Namen Jesu. So wird immer wieder gesagt, auch in den Abschiedsreden, ja, was ihr in meinem Namen bitten werdet. Ihr kennt diese Stellen. Das ist ganz wichtig im Gebet. Nicht einfach, wie manche so beten, so mit den Händen in den Hosentaschen, Vater, einfach so Vater. Klar, es ist nicht verboten, aber es ist einfach kein Respekt vor Gott. Und auch nicht im Namen Jesu geschieht das. Und das ist doch oft oberflächlich. Nun, der Heilige Geist bewirkt Glauben und Umkehr, er leitet in alle Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, lesen wir in Johannes 17. Jesus selbst spricht, ich bin die Wahrheit. Und der Heilige Geist hat auch die Schriftentstehung geleitet. Er wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe, sagt Jesus einmal. Und so sind auch die Evangelien, die Briefe und die prophetischen Schriften entstanden, insbesondere die Offenbarung. Und wenn wir die Bibel verstehen wollen, brauchen wir genauso den Heiligen Geist wie bei der Entstehung der Bibel. Also bei der Entstehung der Bibel war der Heilige Geist notwendig. Er hat die Schreiber geleitet durch die Inspiration, hat sie vor Irrtümern bewahrt. Und auch um sie richtig zu verstehen, brauchen wir auch den Heiligen Geist. Deshalb, bevor wir die Bibel lesen, immer beten, Herr, erleuchte mein Herz, dass ich es verstehe. Dass ich nicht mit verstocktem Herzen, mit ungläubigem Herzen, mit bibelkritischem Denken dran gehe, sondern dass ich es wirklich verstehe und auch umsetzen kann in Liebe und Wahrheit. Ungläubige Menschen verstehen die Bibel nicht wirklich, weil sie nicht beten. Sie haben keine Beziehung zu Gott und deshalb kommen sie dann immer nur zu angeblichen Widersprüchen. Die stoßen immer auf Widersprüche, die ein Gläubiger überhaupt nicht erkennt, weil es die gar nicht gibt. Aber wer das dann nur oberflächlich versteht, ja, etwa die synoptischen Evangelien, wo ja jeder von ein bisschen anderen Aspekt das berichtet, das sind Ergänzungen, aber keine Widersprüche. Das kann man mit dem gläubigen Herzen aber verstehen. Komplementäres Denken nenne ich das. Ja. Okay. Dann haben wir weiter so geschrieben, der Heilige Geist leitet in alle Wahrheit, befähigt ihn und befähigt ihn, also den Menschen, zu einem Leben der Heiligung und Nachfolge Jesu Christi. Heiligung heißt sich absondern von allem, was böse ist, was Sünde ist. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Dazu brauchen wir Gott, der durch den Heiligen Geist uns Kraft schenkt, jeden Tag neue Kraft, der Sünde zu widerstehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, ich kann es wirklich nur kurz machen, es tut mir leid, es wäre jedes, eine ganze Predigtwoche, was ich hier nenne. Der Heilige Geist verherrlicht nicht sich selber, sondern den Herrn Jesus Christus. Johannes 16, Vers 14, er, der Tröster, der Paraklet, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen, sagt Jesus vor seiner Kreuzigung. Er wird mich verherrlichen. Nirgends steht, er wird sich selber verherrlichen. Oder kann mir jemand eine solche Stelle zeigen? Nein. Und in manchen, ich sag mal, pseudocharismatischen Kreisen gibt es eine absolute Überbetonung des Heiligen Geistes. Da geht es nur noch um den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, ob das wirklich der Heilige Geist Gottes ist oder ob hier nicht falsche Geister oftmals auch ihre Show abziehen, so ein bisschen salopp jetzt gesagt, ja, die sich als Heiliger Geist tarnen. Gerade das Umfallen auf den Rücken ist ein Zeichen des Gerichts nach Jesaja 28, Vers 13. Wo das geschieht, kann man davon ausgehen, dass ein falscher Geist am Wirken ist. In Römer 8, Vers 26 steht, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist seine Aufgabe. Er vertritt uns im Gebet. Und so haben wir auch formuliert, der Heilige Geist wird nicht selbst angebetet, sondern er hilft unserer Schwachheit auf und vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Römer 8, Vers 26. Und so können wir auch, jetzt ganz praktisch seelsorgerlich gesagt, immer wieder bitten, Herr, zeige mir, was ich beten soll. Auch morgens in der Gebetsgemeinschaft, wir sind ja auch hier wunderbar zusammen, um gemeinsam zu beten. Ich freue mich, dass so viele kommen. Das zeigt, dass wir eine lebendige Versammlung hier sind, jetzt in dieser Konferenz. Und da leitet uns auch Gott durch seinen Geist an und erinnert uns daran. Ich selber habe eine Kartei mit vielen Namen und Ereignissen, wofür ich bete. Und es wird immer mal wieder aktualisiert. Das ist auch eine große Hilfe. Das ist aber wirklich Arbeit, wenn man da auf die Knie geht morgens und es durchbetet, diese ganzen Namen, da könnt ihr da stundenlang beten. Manchmal ist es kürzer, dann ziehe ich bestimmte Namen raus, bete intensiver für die. Da gibt es schon Hilfsmöglichkeiten. Aber letztendlich wird uns auch der Geist Gottes erinnern, für den Bruder, für die Schwester zu beten, für den ungläubigen Nachbarn, für die verlorenen Kinder, dass wir einfach daran uns erinnern dürfen. Und er schenkt uns auch Kraft, nicht nachzulassen im Gebet. Und nun geht es um die Frucht und um die Gaben des Geistes. Das ist auch ein riesiges Thema. Ich habe Literatur dazu mitgebracht, über Geistesgaben, über Zungenreden. Das kann ich jetzt alles hier nur andeuten. Der nächste Satz: Der Heilige Geist wirkt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit oder auch Selbstbeherrschung kann man es übersetzen, als gute geistliche Frucht in allen wahrhaft Gläubigen. Ein wahrhaft Gläubiger zeichnet sich aus durch diese Frucht in ihrer neunfältigen Art. Darüber habe ich mal die ganze Bibelwoche gehalten, über jede dieser Geistesfruchtelemente, so möchte ich es nennen. Das ist ja eine Frucht, die sich in neun Elementen sehr entfaltet. Wunderbar. Und ja, das kann ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht tun. Über die Liebe allein könnte man eine ganze Woche predigen oder noch länger, ein ganzes Leben lang. Wir sind immer am Buchstabieren. Deshalb hat Verständnis, dass ich es jetzt hier nur erwähnen kann. Aber vor allem die Liebe, nämlich die göttlich gewirkte Liebe, das ist das Erste, was hier genannt ist. Und das ist geradezu das Hauptkennzeichen der Christen. Der alte Apostel Johannes, das sagt uns die Überlieferung, soll gesagt haben, liebet einander. Und das hat er ja auch geschrieben in den Briefen. Aber auch aus der Urgemeinde wird das überliefert durch spätere Schreiber, wie er sie geliebt hat und immer wieder gesagt, liebt einander. Das ist unser Kennzeichen. Gerade die Johannesbriefe sind ja der Beweis dafür. Aber keine Liebe ohne Wahrheit. Wahrheit und Liebe sind gerade in den Johannesbriefen das Grundkonstitutivum. Und heute wird oft nur noch eine Oberflächenliebe ohne Wahrheit verkündigt. Das ist aber keine Liebe mehr, sondern das ist ein Verrat an den Menschen, die verloren gehen. Wenn ich ihnen nicht mehr die rettende Wahrheit sage, dann liefere ich sie der Verdammnis aus. Es ist die Retterliebe und gerade als Frucht des Geistes auch, dass ich Menschen von Jesus erzähle, der allein die Sünder selig machen kann. Die Frucht des Heiligen Geistes sollte jeden Christen, jede Christin auszeichnen. Während die Geistesgaben, das ist etwas anderes, die sind individuell verteilt und sollen zusammenwirken in der Gemeinde zum gegenseitigen Nutzen, zur Erbauung der Gemeinde als des Leibes Christi. Und da gibt es keine Gaben, die höher oder geringer sind. Das kann man alles ausführlich nachlesen in 1. Korinther 12 bis 14. Auch darüber habe ich schon ganze Bibelwochen gehalten. Ich kann das jetzt nur darauf hinweisen, den Interessierten. Und jedenfalls möchte ich nur sagen, deshalb kann keiner behaupten, wenn jemand nicht die oder jene Gabe hat, dann ist er noch kein Christ. Beispiel jetzt in Pfingstkreisen, wer nicht in Zungen redet, der kann kein Gemeindeglied werden, so wird dann gesagt. Ich kenne solche Gemeinden. Nur wenn du dieses Zungenreden, so wie es dort genannt wird, hast, ja, egal wie du das kriegst, aber du musst es praktizieren können, dann kannst du Mitglied werden. Ist das biblisch? Nun, in 1. Korinther 12 schreibt Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Können alle weissagen, können alle in Sprachen oder Zungen reden, können alle Wundertaten tun? Was ist die Antwort? Nein, das sind rhetorische Fragen. Die Antwort ist nein. Und er schreibt auch, die Gaben sind verteilt zum gemeinsamen Nutzen. Wenn jetzt alle die gleiche Gabe hätten, ja, wie könnte der Leib erbaut werden? Und zum Zungenreden, da möchte ich mal behaupten, dass 1. Korinther 12 geradezu das Zungenreden oder Sprachenreden wird hier nicht prinzipiell abgelehnt. Es ist klar in der Urgemeinde. Aber es wird die Weissagung, die verständliche Rede entgegengestellt, durchgehend. Und es wird gesagt, lieber rede ich 5 Worte, glaube ich, sind es, in verständlicher Rede als 10.000. Das war die größte erfassbare Zahl in Zungen, in unverständlicher Sprache. Nun stellt sich natürlich die Frage, was Zungen oder Sprachenreden ist. Soll ich darauf noch kurz eingehen? Nun, das habe ich, oder haben wir im nächsten Abschnitt formuliert, wo es um die Unterscheidung der Geister geht. Darauf gehe ich ein, nachdem ich jetzt das andere Thema zum Ende bringe. Also ich gehe da noch drauf ein. gleich anschließen, in etwa 10 Minuten. Okay, stellen wir es noch kurz zurück, weil sonst komme ich jetzt durcheinander. Ich möchte noch diesen Abschnitt über den Heiligen Geist zu Ende bringen, dann kommen wir zur Unterscheidung der Geister. Wir haben nun noch formuliert, und das hängt ja damit zusammen, jeder wahrhafte Christ ist vom Zeitpunkt seiner Wiedergeburt an mit dem Heiligen Geist versiegelt, die oft durch Handauflegung vermittelte sogenannte Geistestaufe als zweite Erfahrung lehnen wir ab. Epheser 1, Vers 13, da steht es ganz klar, das ist eine ganz klare Stelle. Und von denen müssen wir ausgehen, wenn wir Lehren festlegen für Gemeinden. Da steht, in ihm, in Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nicht irgendwie, als euch einer dann die Hände noch mal aufgelegt hat oder so, sondern als ihr gläubig wurdet. Ja. Und da wird ja manchmal behauptet, dir fehlt noch Heiliger Geist, brauchst da noch mehr und so. Aber die Gefahr ist groß, dass da noch fremde Geister hinzugefügt werden. Ich sage nicht, dass jetzt Menschen oder Geschwister aus Pfingst- oder charismatischen Gemeinden jetzt nicht den Heiligen Geist hätten. Das wäre ein Frevel, wenn ich Glauben den Menschen absprechen würde. Aber die Gefahr ist groß, wenn man dann diese wahllose Handauflegung sieht in solchen Veranstaltungen, dass es umfallen, dass eben auch fremde Geistesmächte Einfluss gewinnen. Davor warne ich. Und vor diesen auch abstoßenden Phänomenen, das kommt jetzt gleich bei der Unterscheidung der Geister mit Zuckungen und Zappeln, so wie Besessene sich manchmal gebärden. Ja. Es gibt ein Video auf meiner Homepage, die Toronto-Phänomene und ihre Wirkungen. Das haben übrigens schon sehr viele Menschen angeschaut, zigtausende. Ich denke, es tut auch eine gute Wirkung zur Aufklärung. Es wird von solchen pseudocharismatischen Veranstaltungen gezeigt, wie die Leute hier Handauflegung kriegen, dann fallen sie nach hinten und dann zittern sie und haben keine Kontrolle mehr über sich. Aber Gottes Wort sagt, dass der Geist der Propheten den Propheten untertan ist und dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern des Friedens. Und man kann auch sagen, der Ordnung. Es soll ordentlich zugehen in euren Versammlungen. Das betont das Wort Gottes immer wieder. Jede Unordnung ist vom Bösen. Und wo es unordentlich zugeht, das kann nicht der Heilige Geist gemacht haben. Und so möchte ich noch zum nächsten Abschnitt kommen, aber jetzt noch etwas kürzer. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich hier mit den Seiten nicht durcheinander komme. 20. Ja, die Unterscheidung der Geister. Ihr könnt es auch mitlesen, auch wieder auf dem Glaubensbekenntnis. In dem Buch selber, wer das schon hat, ist es ab Seite 68 formuliert. Seite 68 hier. Gottes Wort ruft uns zur Wachsamkeit und Nüchternheit auf. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt und falsche Geister tarnen sich als Heiliger Geist. Ganz besonders gefährlich. Und jetzt kommt zum Zungen- oder Sprachenreden. Lalle in Glosse, ja, mit der Zunge oder Sprache. Das Sprachenreden an Pfingsten war das Geschenk wirklich existierender Fremdsprachen und kein ekstatisches Geplapper wie im Heidentum. Ohne Prüfung und Übersetzung wurde es in der Urgemeinde nicht geduldet und kann auch bei uns nicht geduldet werden. Verlust der Selbstkontrolle, Passivität, Umfallen, meist nach hinten, und andere auffallende körperliche Phänomene, etwa nach Handauflegung, sind keine Zeichen göttlichen Segens oder göttlicher Heilung, sondern des göttlichen Gerichts. Wir warnen davor, denn hier besteht die Gefahr der Öffnung für dämonische Geister. Wer sich bekehrt und vom Heiligen Geist geleitet mit bußfertigem Herzen zu Gott kommt, neigt sich dankbar und mit vollem Bewusstsein auf sein Angesicht. Es sind überall hier Bibelstellen genannt, ich bringe die gleich noch. Und er fällt nicht wie ein Erschlagener zu Boden. Biblische Heilung oder Aufrichtung in der Zeit der Gemeinde geschieht in Einzelseelsorge gemäß Jakobus 5, Vers 13 bis 16 und nicht in sensationsgierigen Massenshows. Zerstörerische Irrlehre, Streitsucht und Sektiererei können in der christlichen Gemeinde nicht geduldet werden. Hinter allen Irrlehren und Sektenbildungen stehen falsche Geister, die, wie Satan selber, zu ihrer Tarnung sogar Bibelstellen anführen, aber diese aus dem Zusammenhang reißen und verfälschen. Ihnen ist mit der klaren und nicht aus dem Zusammenhang gerissenen biblischen Lehre zu widerstehen. Hier geht es noch um Sekten, ja, am Schluss auch. Unterscheidung der Geister oder Apologetik. Ja. Diakrisis, Neumaton griechisch, Unterscheidung der Geister. Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Viertelstunde maximal noch, verspreche ich euch. Nun, wir haben formuliert, Gottes Wort rief uns zur Wachsamkeit und Nüchternheit auf, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt und falsche Geister tarnen sich als Heiliger Geist. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht fest im Glauben. Und 1. Johannes 4, Vers 1 folgende, Geliebte, glaubt nicht einem jeden Geist, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und wer das nicht bekennt, der ist nicht aus Gott. Also die Menschwerdung Christi ist ein wichtiges Kriterium, die Gottessohnschaft Jesu Christi. Wer das leugnet, ist ohnehin schon von einem falschen Geist geleitet, wer das bestreitet. Falsche Propheten kommen wie ein Wolf im Schafspelz, auswendig wie Schäflein, schöne Masken, aber innerlich zeigt sich der brüllende Löwe, vor allem wenn sie enttarnt werden. Ihr merkt es bei Sektierern, sobald man mit dem Wort Gottes sie widerlegt, dann werden sie sehr schnell aggressiv und lassen die freundliche Maske fallen. Und nun hatte ich ja versprochen, auch gerade bezüglich der pseudocharismatischen Kreise etwas zu sagen. Wie gesagt, ich pauschalisiere nicht und sage nicht, dass die ganzen Bewegungen in allem jetzt falsch seien, dass die alle verloren gehen, so, das wäre eine Anmaßung, würde ich nie behaupten. Was ich tue, ist, gewisse Phänomene von der Bibel her zu prüfen. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, versteht ihr? Zum Beispiel das Umfallen nach hinten, zum Beispiel die Behauptung, jeder muss geheilt werden, falsche Behauptung. Oder die Behauptung, jeder müsse in Zungen reden können, sonst sei er kein echter Christ. Das sind falsche Lehren, die da enthalten sind innerhalb diesen Bewegungen, die natürlich sehr prägend sein können, aber wir können nicht die Bewegung insgesamt dann pauschal verteufeln. Dagegen würde ich mich wehren, ja, wenn das vielleicht Einzelne tun. Also es ist ein etwas anderer Zugang, mehr phänomenologisch und nicht jetzt so pauschal. Nun hatte ich ja versprochen, speziell noch etwas zum Zungen- oder Sprachenreden zu sagen. Wir haben formuliert, das Sprachenreden an Pfingsten war das Geschenk wirklich existierender Fremdsprachen und kein ekstatisches Geplapper wie im Heidentum. Wenn man die Apostelgeschichte 2 liest, ist ganz klar, sie hörten sie in ihren Sprachen reden. Und da werden ja die Völker aufgezählt, Araber und Elamiter und Kreter und so weiter. Ja? Es waren wirkliche Sprachen, die Apostel auf übernatürliche Weise, ohne sie gelernt zu haben, sprechen konnten. Und ich bin überzeugt, dass das Sprachenreden immer das Gleiche ist, dass es immer eine wirklich existierende Sprache sein muss. Es kann kein Gestammel sein. Und wenn ich schon in manchen Pfingstgemeinden war, bin da auch manchmal eingeladen, bei Hochzeiten oder wie auch immer, dann hört man ja, wie das abläuft und es hört sich meistens dann so an, ich imitiere jetzt nochmal, schalalala, schabababababababa und so, ja, immer die gleichen Laute, aber das ist keine Sprachstruktur, das sind immer die gleichen Silben, Schambala, Schambala, ja. Das ist genau wie im Heidentum, dass irgendwelche Laute aneinandergereiht werden, man hat sich das antrainiert vielleicht oder es ist wirklich psychologisch oder gar dämonisch gewirkt, aber das ist nicht das, nach meiner Meinung und der Erkenntnis auch anderer Brüder, was dieses Sprachenreden sein sollte. Ich spreche auch viel lieber von Sprachenreden als von Zungenreden. Sprachenreden macht deutlich, es muss eine Fremdsprache sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier plötzlich Chinesisch sprechen könnte, habe es nie gelernt, das wäre ein Sprachenwunder wie an Pfingsten. Man kann jetzt viel diskutieren, aber das ist ganz grundsätzlich. Und der Herr Jesus sagt nämlich in Matthäus 6, Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, ein Gestammel machen. Die Heiden machen das nämlich auch. Das gibt es in sämtlichen Religionen. Wenn dann die Geister in die Medizinmänner fahren, dann tanzen die genauso da ums Lagerfeuer und führen ihr Gestammel auf und wälzen sich und die Zuckungen, genau die gleichen Phänomene. Oder wer schon mal Reiki gemacht hat, es gibt Christen, die haben sich bekehrt vom Reiki und sind dann in pseudocharismatische Gemeinden geraten und haben gesagt, ja, ist ja genau wie beim Reiki, was ich da sehe. Zappeln da genauso rum und kriegen diese Geistestaufe, ja, aber eine falsche Geistestaufe. Also ich bin überzeugt, wer eine wirklich biblische Geistestaufe bekommen hat, im Zusammenhang mit der Wiedergeburt, Epheser 1, Vers 13, der wird sich nicht unordentlich gebärden, sondern er wird diszipliniert, sein, ein Licht Jesu Christi. Er wird ihm nicht Schande machen, dass andere drüber spotten. Und dann haben wir noch formuliert, zum Sprachenreden ohne Prüfung und Auslegung wurde es in der Urgemeinde nicht geduldet und kann auch bei uns nicht geduldet werden. Zu uns kommen manchmal auch Geschwister aus Pfingstgemeinden, die da enttäuscht sind und uns kommen wollen. Und wir reden dann auch mit ihnen. Und aber wir sagen, in der Gemeinde möchten wir das nicht haben. Wenn ihr das vielleicht noch habt, dann prüft es, ob das von Gott ist oder nicht. Ja? Ich sage es nicht pauschal. Man muss es prüfen. Ich selber bin übrigens der Meinung, da denken jetzt vielleicht manche anders, dass es ein Sprachwunder noch geben kann in der Missionssituation, auch heute. So wie damals, als das Evangelium von Israel hinausging, zu den Cornelius-Jüngern, zu den Christen in Ephesus dann, oder zu den Menschen in Ephesus, da hat Gott durch dieses Sprachwunder beglaubigt, jetzt ist der Heilige Geist auch zu ihnen gekommen. Und wenn Gott einem Missionar, vielleicht in Peru, wir haben ja einen Missionar hier bei uns, das schenkt, dass er plötzlich eine Indianersprache kann, ohne da viel gelernt zu haben, bekommt es geschenkt, ist auch ein Sprachwunder in heutiger Zeit. Es gibt Berichte auch davon, dass sowas noch gibt. Aber in der Versammlung soll es ordentlich zugehen, nicht ein Durcheinander. Dafür gibt es heute Übersetzungsgeräte auch. Ja, ich sage es mal einfach so. Okay, jedenfalls Apostel Paulus schreibt, in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache, die eben die anderen nicht verstehen. Ja, und wenn jemand die Fremdsprache plötzlich bringt, dann muss es auch übersetzt werden, also auch interpretiert. Es darf niemals uninterpretiert geschehen. Ich kenne Versammlungen, Pfingstgemeinden, große, da reden alle gleichzeitig in diesen Zungengestammel, ohne Auslegung. Ist völlig unbiblisch. Und manche erkennen auch, bei uns wird es ja gar nicht ausgelegt. Ja. Da sage ich, ja, müsst ihr mal was sagen, müsst es abschaffen, müsst es prüfen von der Bibel her. Okay, nur so viel dazu. Und nun noch der Hinweis, wer sich bekehrt und vom Heiligen Geist geleitet, mit bußfertigem Herzen zu Gott kommt, neigt sich dankbar mit vollem Bewusstsein auf sein Angesicht und fällt nicht wie ein Erschlagener zu Boden. Dazu haben wir 2 Stellen genannt. Eben nicht passiv umfallen, so wie unter Trance oder Hypnose, sondern aktiv sich neigen vor dem Herrn. 2 Stellen, Lukas 17, Vers 15. Einer von den Aussätzigen, die geheilt wurden, kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Er ist nicht nach hinten gefallen, jetzt bin ich vom Aussatz geheilt, sondern er warf sich nach der Heilung zu Jesu Füßen. Und 1. Korinther 14, 24 folgender. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Also das ist die verständliche Predigt, ja, die Weissagung. Und er würde, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen. Das heißt, er neigt sich aktiv. Und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist, in eurer Mitte, in eurer Gemeinde ist. Also man kann sagen, passiv umkippen, Gericht, sich aktiv vor Gott neigen, Segen, ist einfach gesagt. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium zur Unterscheidung der Geister, gerade in der pseudocharismatischen Bewegung und in manchen Pfingstkreisen. Nun, der letzte Punkt über Sektiererei, das kann ich jetzt kurz machen, da habe ich auch viele Schriften verfasst, Sektenhandbuch und was alles da liegt, deshalb mache ich das jetzt kurz. Zerstörerische Irrlehre und Sektiererei kann in der christlichen Gemeinde nicht geduldet werden. Hinter allen Irrlehren und Sektenbildungen stehen falsche Geister, die wie Satan selbst zu ihrer Tarnung sogar Bibelstellen anführen, aber diese aus dem Zusammenhang reißen. Das ist ganz typisch. Und verfälschen. Ihnen ist mit der klaren und nicht aus dem Zusammenhang gerissenen biblischen Lehre zu widerstehen. Die wichtige Auslegungsregel, liebe Geschwister, ist auch die, die die Reformation aufgestellt hat, Martin Luther, gegenüber der katholischen spekulativen Deutung, dass wir nämlich den Wortsinn ernst nehmen müssen und den Zusammenhang. Wir dürfen keine Stellen aus dem Kontext reißen. Und wenn es wörtliche Lehre ist, soll sie auch wörtlich ausgelegt werden. Und wenn es ein Bildwort ist, muss es auch als Bildwort ausgelegt werden. Und das ist in aller Regel relativ einfach aus der Bibel zu erkennen. Nicht überall, aber wenn es ein Gleichnis ist, ist deutlich, oder wenn es historische Beschreibung ist, ist deutlich. Der Schöpfungsbericht ist ein Tatsachenbericht, keine Poesie, ist auch deutlich durch die ganzen Formulierungen und so weiter. Auch der Sintflutbericht, da werden genaue Zeitangaben gegeben, ja. Zeitangaben, Ortsangaben, auf dem Ararat landete die Arche. Ist also kein Märchen, es war einmal, sondern es ist in Raum und Zeit geschehen. Die Bibel ist übrigens durchgehend historisch, geografisch, mit genauen Angaben. Das unterscheidet sie völlig von irgendwelchen religiösen Urkunden, die von falschen Geistern inspiriert wurden. Nun, um Sekten zu erkennen, um Sektierer zu entlarven, gibt es gewisse Kriterien, die ich jetzt auch nur kurz nennen kann. Zum Beispiel, sie fügen zur Bibel etwas hinzu oder nehmen etwas davon weg, gerade vom Neuen Testament. Sie tasten vor allem das Zentrum der Heiligen Schrift an, nämlich Jesus Christus selbst. Sie relativieren und reduzieren Jesus, indem sie etwas sein Erlösungswerk verkleinern und behaupten, der Mensch selbst müsse etwas hinzutun zur Erlösung. Oder sie machen die Erlösung zunichte, indem sie darauf bestehen, ein anderer sei gekreuzigt worden. So steht es etwa im Koran, ja, so eine Art Zwillingsbruder oder ähnliches wird von Koran behauptet. Und damit tasten sie das Zentrum an, machen die Erlösung zunichte und müssen durch ihre fünf Säulen des Islam versuchen, sich selber zu erlösen. Sind zurückgefallen in die Verzweiflung. Ja. Viele Sektierer und liberale Theologen leugnen, wie schon erwähnt, die leibliche Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft Jesu und so weiter. Es wird zwar auch oft von Gott, von Jesus, von Erlösung geredet, aber es ist das völlig anderes damit gemeint. Deshalb fragt zurück, Zeugen Jehovas, Mormonen, Neuapostolisch und wer es auch immer ist, was verstehst du, wenn du von Gott redest, von Jesus Christus, vom Heiligen Geist, von Aposteln, von Propheten, ja, all diese Dinge, was verstehst du darunter? Und ist das wirklich biblisch haltbar, was die dann daraus machen? Nun, die Konsequenz in Titus 3, Vers 10 und 11, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wenn zum Beispiel irgendwelche Sektierer an eure Haustür kommen, man kann von der Bibel her mit ihnen sprechen, aber wenn man irgendwann merkt, es führt nicht weiter, dann kann man für sie beten, entweder wenn sie noch da sind oder schon weg sind, aber sich nicht endlos verzetteln. Es gibt so viele Menschen, die verloren sind, die auf die rettende Botschaft warten. Ja, wir können auch Sekten das Evangelium bezeugen, aber nicht jeder ist dazu berufen. Das ist oft schwierig, weil sie in ihren Systemen schon gefangen sind und oft sehr gut geschult werden. In ihren falschen Lehren ist das Problem. Ich habe speziell Auftrag mit Sektenkunde und habe schon manchen helfen dürfen, zum rettenden Glauben zu finden. Aber es ist nicht jedermanns Auftrag. Am besten ist, du gibst einfach ein Zeugnis von deinem Erleben mit Jesus, wie du gerettet wurdest, was der Herr für dich getan hat. Und dann eben auch von der Bibel her. Aber lass dich nicht in irgendwelche endlosen Diskussionen verwickeln. Gottes Wort warnt vor endlosen Streitgesprächen und solchen Dingen. Das führt nicht weiter. Ja, so möge der Herr uns leiten, uns auch bewahren vor falschen Lehren, uns auf dem schmalen Weg bewahren, dass wir das himmlische Ziel erreichen. Ich möchte uns noch einladen zum Gebet, bitten, dass wir dazu aufstehen. Ich stehe ja schon, aber ihr dürft euch jetzt erheben. Ja. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus rufen wir deinen heiligen Namen an und rühmen und preisen dich, dass du das vollkommene Erlösungsopfer geschenkt hast in Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und wenn jemand davon etwas wegtun möchte, das antastet, so bitten wir dich, bewahre uns, bewahre die Deinen vor der Verführung, schenk, dass wir nicht das, was du uns geschenkt hast, verlieren und rette noch viele heraus aus der Verlorenheit, auch unter den falschen Propheten, falschen Aposteln, falschen Christusen, kannst auch in ihren Herzen noch wirken und sie von ihrem hohen Ross heruntertun, damit auch sie noch und ihre verführten Menschen gerettet werden. Es gibt immer mehr falsche Propheten in der Endzeit, Herr. Und wir können nur bitten, bewahre uns, dass wir nicht auch abirren vom schmalen Weg. Herr, so sei du bei uns und leite uns weiter durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit. Amen. Amen.